Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Saul Bellow. Sex ohne Eros ist nichts anderes als Turnen ohne Geräte.
Michel Friedmann, wir beginnen mit dem neuen Zyklus des Lesens der Tora und die beginnt schon im Buche Genesis mit der Mitzvah Pru Urvu, seid fruchtbar und vermehret euch. Die Sexualität ist also etwas, was schon im Urdefinieren der Menschheit vorhanden ist, auch in biblischen Mythen, aber sie ist in unserer Gesellschaft immer noch irgendwie ein Tabuthema. Was ist Sexualität für Sie im Heute und im Jetzt?
Also Sexualität ist wunderschön. Und kann so viel Freude und Spaß machen. Das Dopamin, die Endorphine, will ich erst gar nicht beschreiben. Es ist unersetzlich und unersetzbar. Aber ich will hinzufügen, erstens, die Sexualität hat es vor dem Judentum schon gegeben und fängt nicht mit dem Judentum an. Und zweitens, es sind die monotheistischen Weltreligionen, die uns das Leben in der Sexualität so schwer machen. Denn die Weltreligion, auch das Judentum, verordnet Sexualität als etwas Lustloses und nur dem Ziel hingerichtet, Kinder zu bekommen. Sie haben es gerade angesprochen. Und alle anderen Begegnungen der Sexualität, außer zwischen Mann und Frau, gehören zu den großen Sünden des Menschen. Ich glaube, dass diese zwei und noch ein paar mehr Dinge, die die Sexualität durch die Religionen für viele Menschen auch mit einem schlechten Gewissen, mit Angst und Zurückhaltung hat werden lassen, zu einem Großteil der monotheistischen Religionen anzulasten ist.
Und mit was hängt das zusammen? Weil eigentlich ist ja die Sexualität im Judentum nicht nur eine Mitzvah, ein Gebot, sondern es ist ja Teil der Natur, etwas, das eigentlich automatisch funktionieren sollte. Und dennoch, wie Sie es angesprochen haben, gibt es diese Konfliktpunkte. Was ist denn die Idee der Restriktion des Tabuisierens von Sexualität, sei es in monotheistischen Religionen, sei es auch in gewissen Staatsgesellschaften?
Mit der Erfindung der Familie muss man ganz bestimmte Bedürfnisse und Triebe und Befriedigungsmomente einschränken. Die Familie, wo Mann und Frau sich ewige Treue schwören, was eigentlich ein Unterdrückungsmoment ist, denn man kann noch so glücklich und in Liebe leben, aber die Lust auch auf eine andere Person liegt eigentlich, wie Sie selbst eben sagten, in der Natur des Menschen. Aber genau um das abzubiegen, wird also der Gedanke schon, mit einem anderen Menschen eine sexuelle Tätigkeit, die Fantasie, erst recht die Realität umzusetzen, zu einer Sünde erklärt. Nur aber indem man unterdrückt, was das Bedürfnis ist, kann man die Idee einer lebenslangen Beziehung aufrechterhalten. Und das Zweite ist, dass die Fruchtbarkeit und vermehret euch ebenfalls eine biologische Grundvoraussetzung in der Familienideologie der Religion ist. Und das geht jedenfalls bis in die Gegenwart nur, wenn Mann und Frau miteinander Geschlechtsverkehr haben und die Frau ein Kind auf diese Welt bringt. Also sind alle anderen sexuellen und Liebesleidenschaften verboten, um dieses Ziel zu erreichen. Also Sie sehen, es hat schon einen Hintergrund, wie die Sexualmoral der Religionen ist.
In der modernen Gesellschaft sagt man ja, Sexualität ist eigentlich Privatsache und in den letzten Jahren ist sie zunehmend wiederum ins Zentrum gerückt der gesellschaftspolitischen Debatte, sei es in Bezug auf Ehe für Gleichgeschlechtliche, sei es in Bezug auf Definition von sexuellen Minderheiten. Ist das ein Paradox oder ist das politischer Aktivismus?
Also das hat was mit Politik zu tun und es hat was mit Macht zu tun. Es gibt ja kein Feld der theoretischen Moralphilosophie, aber auch der politischen Philosophie, in dem Moral und Doppelmoral, Heuchelei so aufeinander trifft wie in der Sexualität. Und die Unterdrückung der sexuellen Vielfalt ist ein Machtinstrument der Unterdrückung. Zudem kommen in der Tat dazu Vorstellungen von Leben und Vorstellungen von sexueller Identität. Und wenn man dann doch, ich muss noch mal drauf zurückkommen, im Christentum 2000 Jahre, im Judentum fast 6000 Jahre gelernt hat, im kulturellen Gedächtnis, dass wenn zwei Männer sich lieben und Sex miteinander haben, übrigens auch wenn sie sich nicht lieben, oder zwei Frauen oder noch mehr solche furchtbare Geschichten in Anführungsstrichen Realität werden können, die Bisexualität, Trans, all diese queeren Geschichten, dann ist das ein Angriff auf die Autorität und die Macht, der Religionsmacht und aber auch teilweise der politischen Ideologie. Also es ist ja kein Zufall, dass rechtsextremistische Parteien, faschistische und populistische Parteien dieses Menschenbild der Familie a priori mit in sich tragen. Also Mann und Frau sind Familie, alles andere ist Pfui, Sünde, nicht normal, alles in Anführungsstrichen gesetzt. Und deswegen kommen wir mehr und mehr in offenen und freien Gesellschaften, in denen diese Macht nicht mehr so wirksam ist, nicht mehr so strafen kann, zu dieser, wie ich finde, großartigen Emanzipationsgeschichte, die sagt, ihr könnt uns alle mal gern haben, wir leben nach unserer Liebe und wir leben unsere Sexualität. Ich finde, das ist eine äußerst befreiende Bewegung. Andererseits, die Unterdrückungsmechanismen, die Anforderungen, sich der Norm anzupassen, sind nach wie vor so unglaublich groß und effizient, dass es einem Angst machen kann.
Jetzt gibt es in Rechtsstaaten ganz begrenzte, beschränkte Bereiche, wo der Gesetzgeber eingreift und sagt, da gibt es Verbote, sei es jetzt der Pornografie im öffentlichen Raum oder sei es in Bezug auf Definition von Schutzalter. Steht das in Konfrontation mit Freiheitsrechten oder wie soll man das philosophisch oder rechtsphilosophisch verstehen?
Also wenn man es rechtsphilosophisch diskutiert, dann gilt immer für alle Themen, die wir diskutieren, die Zustimmungsfähigkeit aller Beteiligten für welche Prozesse auch immer. Und Kinder haben in vielen rechtlichen Fragen noch nicht diese Mündigkeit, die notwendig ist, damit Partner welchen Sex auch immer miteinander machen. Also ob sie von der Decke runterspringen oder vom Fußboden hochspringen wollen, das alles geht uns nichts an. Kinder sind aber noch nicht mündig und sind natürlich von Erwachsenen unglaublich verführbar. Auch hier sehen wir deutlich ein Machtgefälle und deswegen schützen wir, wie ich finde, zu Recht Menschen, die in diesem Vertrag, auch in diesem sexuellen Vertrag, was machen wir jetzt miteinander, nicht in der Lage sind, eine eigene Entscheidung treffen zu können. Und das versucht das Recht umzusetzen, aber das Recht versucht etwas anderes, um es auch konstruktiv zu sagen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland war die Familie und ist die Familie ja besonders geschützt. Und in den Jahrzehnten galt Familie immer in diesem altgedachten Blick Mann, Frau, Kinder. Um Emanzipationsmöglichkeiten möglich zu machen, muss es Rechtssicherheit geben. Menschen müssen nicht darum bitten, schwul sein zu dürfen, sondern sie haben ein Recht, ohne irgendjemanden zu bitten, ihr Leben zu leben, wie sie wollen und wie alle anderen auch. Und deswegen gibt es immer mehr Länder in Europa, die gleichgeschlechtliche Beziehung bis hin zur Adoption so regeln, als wäre es ein heterosexuelles Paar. Aber Sie sehen auch andere Bewegungen, dass die Abtreibung wieder zur großen Sünde gemacht wird und verboten wird, wie wir das jetzt gerade in Amerika sehen, aber auch in Ungarn und Polen ähnliche Bestrebungen. Also die Abtreibung unmöglich zu machen, ist wieder ein Unterdrückungsmittel gegenüber die Frau und es nimmt ihr ihre eigene Entscheidung und Verantwortung über ihren eigenen Körper. Das sind dann wieder sexuell restriktive, reaktionäre Gedanken, die auch das wir eigentlich in den 80er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit viel Engagement überwinden wollten und jetzt reaktionär, also rückwärtsgewandt, wieder in den Mittelpunkt geraten.
Zum Schluss würde ich gerne noch über die sexualisierte Gesellschaft sprechen, nämlich die Gesellschaft, die mit Sexualität im öffentlichen Raum konfrontiert ist. Es ist ja immer noch so, dass Sexthemen provozieren können, Tabus brechen und eigentlich die Boulevardblätter auf Seite 1 füllen, um Auflage zu generieren. Leben wir durch diese Freiheitsmöglichkeiten im Umgang mit der Sexualität auch in einer grenzenlosen und grenzüberschreitenden Gesellschaft, wenn es um den Umgang mit Sexualität im öffentlichen Raum und im Umgang mit der Thematisierung von Sexualität geht?
Das Gegenteil ist, und das ist ein Paradoxon der Fall, wir sind nach wie vor äußerst verklemmt, wenn es um Sexualität geht. Die meisten können überhaupt nicht darüber reden, auch nicht mit ihren Partnern und Partnerinnen, was sehr schade ist, weil die Frustration der Unbefriedigtheit bleibt. Dann suchen sie andere, mit denen sie aber auch nicht reden können. Und so gesehen ist diese Verklemmtheit ein großes Problem. Das hat mit ihrem Stichwort Tabu zu tun. Die Sexualität ist immer noch tabuisiert. Sie hat ein bisschen was von Schmutz, sie hat ein bisschen was von Pfui, sie hat ein bisschen was von Kontrollverlust, was auch wieder Angst macht. Und Lust, um einfach diesen Begriff zu nehmen, und auch Erotik, was mit der Sexualität zu tun hat, aber nicht immer ein sexueller Akt bedeuten muss, sind Themen, die in unserer Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert sind, obwohl sie so eine 24-Stunden-Lebensbegleitung von uns sind, übrigens auch Ästhetik. Und die sexualisierte Ästhetik, von der Sie reden, ist in der Tat in der Gegenwart so präsent wie noch nie. Sie ist immer noch ein Asset der gesamten Werbekampagnen. Sie ist in den sozialen Medien, gerade für junge Leute, immer noch ein ganz wichtiges Thema. Influencer und Influencerinnen beschäftigen sich eigentlich mit nichts anderem als die Äußerlichkeit und damit natürlich auch die erotische Wirkung der Äußerlichkeit. Und doch bleibt es leider so, dass die meisten sexuell verklemmt sind. Und wer würde denn schon freiwillig im Kollegenkreis sagen, dass er auf SM steht? Wer würde freiwillig im Kollegenkreis seine spezialisierten Sexualwünsche oder auch innerhalb einer Familie einfach erzählen, so wie man erzählt, ich war gestern im Kino? Und ich glaube, dass solange wir also in dieser Verklemmtheit und Tabuisierung leben, führt die Übersexualisierung nicht zur Befreiung, sondern zu weiteren Rückschritten. Und wir erleben das, dass die junge Generation ja nicht wirklich sexuell befreiter ist als die Generation der 2000er Jahre oder des letzten Jahrhunderts, sondern dass eine äußerliche Reizüberflutung zwar stattfindet, man zeigt alles, was man zeigen kann, aber die Hauptspeise, der Sexualakt, ist immer noch so voller Skepsis und Angst und Scham und Tabuisiertheit belegt, dass der langweilige Sex immer noch der mehrheitsfähige Sex ist.
Sexualität bewegt sich ja zwischen Trieb und Vernunft. In diesem Spannungsfeld, wie kann man dann zu einer Natürlichkeit im Umgang mit Sexualität kommen, auch wenn es darum geht, wann bringt man das eigentlich der nächsten Generation wie bei?
Sie haben ja vollkommen recht. Seine sexuelle Lust zu befriedigen ist genauso lebensnotwendig wie zu essen, wenn man Hunger hat. Und wir haben der Sexualität ja etwas ganz Brutales erst seit 400 Jahren, ungefähr eher 300, angetan, als die Philosophie der Romantik die Liebe eingeführt hat. Also alleine das ist eine Überhöhung von beiden Themen, wenn sie zusammenfallen. Der Sex mit jemandem, den man liebt, soll also anders sein als der Sex mit jemandem, auf dem man einfach, ich nenne das Wort, geil ist. Das sind alles Belastungen. Und die Frage der Treue, die Frage der Monogamie, auch eine aus den monotheistischen Religionsgemeinschaften kommende Idee, ist wieder der Natur. Und wenn man mit verheirateten Menschen redet, die 10, 20, 30 Jahre verheiratet sind, hört man dann doch sehr oft, dass eine der Dinge, die deutlich eingeschlafen sind, die Sexualität ist. Aber man redet das nicht offen und vor allen Dingen, man müsste das verhandeln mit den Partnern und Partnerinnen. Und da wird es dann wieder kompliziert, weil die könnten sich sogar einigen, aber dann kommt die Frage, was sagen die anderen? Und das will ich dann gern nochmal aufgreifen. Sexualität ist sehr besetzt von, was sagen die anderen? Die Erwartungshaltungen sind davon besetzt, die Orgasmushäufigkeitsbedürftigkeit ist davon besetzt. Alles, was damit zu tun hat, ist besetzt. Übrigens auch, dass man Orgasmen gemeinsam haben muss. All das sagen uns alle Sexualwissenschaftler, sind eigentlich gar nicht notwendig. Hauptsache, man ist zueinander zugewandt und ob man gleichzeitig hintereinander, nacheinander ein paar Tage nur der eine oder die andere es haben, spielt letztlich keine Rolle. Aber in unserer Kultur ist Sexualität auch mit dem in Anführungsstrichen Erfolg des Sexuellen gekoppelt. Und das heißt auch, ich bin fähig, andere zu befriedigen. Obwohl die meisten wirklich nur darüber nachdenken, selbst befriedet zu sein, ist Sexualität im optimalen Sinne, gekoppelt auch mit der Liebesperspektive, einen anderen Menschen zu befriedigen. Ich glaube, dass das alles sehr viele Bilder sind, die auch bei jungen Menschen unreflektiert, weil mit wem sollen sie denn reden, die die Erfahrung haben, ihre Eltern oder die Freunde der Eltern? Das ist für viele Jugendliche unvorstellbar und für Eltern, die so angesprochen werden, so ungefähr der Blitz, der Donner und das Erdbeben gleichzeitig, was auf sie zukommt. All diese auch nicht sprechende Geschichte über die Sexualität hilft den Menschen nicht, eine gute Sexualität zu haben. Und ich weiß, dass das äußerst schwierig ist. Und ich weiß, dass ja all das, worüber wir auch gerade gesprochen haben, so besetzt ist. Die einzige Möglichkeit, sich von all diesen Fesseln zu befreien, ist zu reden, miteinander sich auszusprechen, die Wahrheit zu sagen, die Lust zu formulieren, die Lust in allen Varianten einzufordern. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Menschen in ihrer Sexualität nicht wirklich glücklich sind, sind sie auch keine glücklichen Menschen.
Stichwort Treue, Monogamie. Sie haben das alles jetzt geschildert und ausgeführt. Eine Frage zum Schluss. Gibt es da eine unheilige Allianz zwischen dem Gesetz und der Kirche oder der Synagoge aus dem Religionsgesetz? Weil nämlich zum Beispiel die Untreue, der Seitensprung, ja doch rechtliche Implikationen hat.
Also der Seitensprung hat Gott sei Dank in Deutschland keine rechtlichen Implikationen. Die Frage, was zwischen Partnern und Partnerinnen dann entsteht, bis hin zu einer Scheidung, ist ein anderes Thema. Aber Sie können mit so vielen Partnern und Partnerinnen, vorausgesetzt, Sie sind alle einverstanden, so viel Sex haben und den Sex, den sie eigentlich haben wollen. Und ich finde das übrigens auch sehr gut. Das Problem ist, sie könnten also viel mehr und mit viel mehr Menschen Sex haben, aber die Gesellschaft und die Moral hat immer noch einen sehr starken Einfluss auf ihre Lust und prägt ihre Lustideale. Da sind wir wieder an dieser Öffentlichkeit. Wir haben sexualisierte Ideale, die in der Kommunikation sowohl von Kunst, also Filmen, Literatur, aber auch vor allen Dingen der Werbung, die einen enorm hohen Einfluss haben. Was ist hip? Wo bist du sexuell attraktiv? Uns deutlich manipulieren. Und dann gibt es Moden. Und in diesen Moden, das gab auch so diesen Roman 50 Shades of Grey, ist plötzlich Sadomasochismus das Thema, das jeder und jede auch in der Kantine besprechen können, weil sie reden ja nicht, dass sie selbst draufstehen, sondern sie reden über ein Buch, erzählen alle diese Praktiken und tun so, als ob sie es nicht sein müssen. Und dann geht so eine Mode wieder verloren. Und was wir streiten, was wir miteinander diskutieren, ist, ob ein geschriebenes oder ein ungeschriebenes Gesetz, ich glaube, die ungeschriebenen sind noch schlimmer, weil sie subtil sind, es sollte für die Sexualität, solange erwachsene Menschen miteinander Lust haben, auf was auch immer, keinen Einfluss von außen geben und keine Bewertung. Die Erlangung der Lust und der Befriedigung der Lust ist unter Erwachsenen eines der schönsten Momente, die man sich in Erleben vorstellen kann. Ich habe zwei Jungs, die jetzt alle beide auch in der Pubertät sind. Und ich wünsche denen, dass sie in der Sexualität unverkrampft und so kreativ, wie sie es sich wünschen werden. Und trotzdem werden sie bei sich selbst, vielleicht auch durch mich oder meine Frau oder der Gesellschaft verursacht, aber mit Sicherheit bei ihren zukünftigen Partnern oder Partnerinnen an die Grenze kommen, die die wiederum haben. Und deswegen Sexualität, wie ich es verstehe, als eine aufgeklärte, liberale, emanzipatorische Bewegung, heißt verhandeln. Wir verhandeln untereinander, was will ich? Wenn ich in ein Restaurant gehe, bestelle ich auch das, was ich will und verhandle mit meinen Mitgästen am Tisch, was wollt ihr? Und dann gibt es ein Menü und jeder holt sich das mit in das Menü, was er oder sie besonders mag. Ich denke, in der Sexualität sollte man das bestellen, was man besonders mag.
Michael Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zukunft denken mit Michael Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.